Hast du schon mal versucht, deinen Geldbeutel zu kochen?
Nee, eigentlich nicht. Also höchstens mal ein bisschen Geld mitgewaschen. Ich meine, das wird vielleicht auch was heiß. Aber gekocht, ich glaube, das ist wenig nahrhaft.
Ja, das glaube ich auch. Vor allem ist ja auch nicht so besonders gut für den Geldbeutel, oder?
Ich glaube auch, dann tausche ich lieber, wenn Geld da drin ist, das gegen Essen ein, glaube ich.
Eine sehr gute Idee, ja, glaube ich auch. Ich lasse dann meinen Geldbeutel auch lieber so, wie er ist. Das ist ja auch nicht gesund für das Leder.
Ja, richtig.
Und damit sind wir auch schon beim Thema. Wir sind nämlich heute im Ledermuseum.
Genau, in Offenbach.
Kiste auf. Für die Museumsratten. Folge 1: Ledermuseum in Offenbach. Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr hört wieder Kiste auf, den Puppenkisten-Podcast. Und heute sind wir nur zu zweit.
Genau. Hallo, hier ist Katharina.
Hallo, Katharina, schön, dass du mir heute beistehst, denn sonst müsste ich selbst Gespräche führen.
Nein, das wäre ja langweilig. Da bin ich
Das wäre
natürlich gerne mit
sehr
dabei.
langweilig. Da bin ich sehr dankbar. Wir versuchen heute mal was Neues. Und zwar besprechen wir heute mal kein erzählendes Werk, sondern wir besprechen heute die Museumsratten.
Genau, wir haben Unterstützung dabei, uns dieses Museum anzugucken, von den lieben Ratten Friedrich Wilhelm, Franz Josef und Karl Theodor. Und schauen mal, was dieses neue Format uns alles so zeigt und beibringt.
Die Produktion der Museumsratten hat ja insgesamt 9 Folgen und wir fangen heute mit der ersten an. Die stammt aus dem Jahr 1967 und dementsprechend ist sie noch in Schwarz-Weiß. Sind dir denn die Stimmen der 3 Ratten bekannt vorgekommen? Konntest du sie zuordnen?
Bekannt ja, aber zuordnen kannte ich sie tatsächlich nicht.
Okay, dann werde ich dir mal helfen.
Ja,
Also der
gerne.
Rattenvater. Das,
Ja.
der Friedrich Wilhelm, ein sehr schöner Name. Ich
Ja.
finde, sie haben alle 3 sehr schöne Namen.
Auf jeden Fall.
Also der Rattenvater, das ist Walter Oehmichen.
Ah, natürlich.
Karl Theodor, das ist Manfred Jenning.
Der ja auch wieder das Drehbuch gemacht hat und
Genau.
Regie. Ein bisschen.
Karl Theodor, das ist der ohne Mütze.
Genau.
Und Friedrich Wilhelm ist Max Bössel.
Auch eine bekannte Stimme aus dem Puppenkiste-Universum.
Ja, den hatten wir ja auch gerade erst als Urmel in einer Hauptrolle.
Genau.
Wenn
Da
nicht
hatte ich
gar
ihn
in
darüber
der
nachgesprochen.
Hauptrolle überhaupt.
Ja, das ist ja auch ein Stück, was man so mit der Augsburger Puppenkiste sofort verbindet. Von daher, ja.
Aber apropos Rolle und Manfred Jenning, direkt nach dem Vorspann haben wir ja eine Einstellung, wo die Menschen gezeigt werden, die sich so wundern, oh, was läuft denn da? Da bekommen wir auch Manfred Jenning kurz zu sehen
Ah, der ist mit
und
dabei.
sein Co-Autor am Drehbuch, Harald Schäfer.
Ah.
Hier muss ich mich ganz, ganz doll bei Mika von Holzkopf Pyr bedanken. Ich habe nämlich ewig lange überlegt, wer das ist. Manfred Jenning konnte ich zuordnen, aber den anderen. Ich wusste, dass der zum Puppenkisten-Ensemble gehört. Die beiden tauchen auch später nochmal in größeren Rollen in dieser Reihe auf. Aber ich kannte die Stimme und ich wusste, dass der auch Marionettenspieler ist. Aber ich
Selbst
konnte
in
ihn bei
Person ist das
bestem
nochmal
Willen
was
nicht
anderes.
zuordnen.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Und dann habe ich Mika das Bild geschickt und Mika konnte mir sofort sagen, wer das ist.
Perfekt.
Also von daher riesig fettes Dankeschön.
Beste Unterstützung an der Stelle.
Was ja
Ja.
auch auffällt, ist, dass wir hier keine Klappe haben, ne?
Genau. Ja, und wir haben im Vorspann werden dann keine Sprechernamen oder irgendwas genannt, sondern nur die Ratten werden vorgestellt.
Ja, sie sind ja auch die Stars, ne?
Genau. Und das merkt man natürlich auch direkt, weil nach dem Vorspann geht es mit Kamera auf Augenhöhe der Ratten los, wie sie durch die Stadt gehen oder
Also ich
rennen.
finde, dieses Mittel im Vorspann nicht die Schauspieler oder die Produktionsfirma oder den Regisseur zu nennen, sondern die titelgebenden Figuren, also die Museumsratten, das erinnert mich auch ein bisschen an den Vorspann von Löwenzahn, wo ja auch nicht steht ZDF oder Peter Lustig, sondern da steht auch nur Löwenzahn.
Genau. Ja. Und das ist, finde ich, auch sehr hilfreich, weil man eben die direkt zuordnen kann, wer ist wer und wer wird gerade angesprochen. Und ja.
Genau. Und dann, wie du sagtest, kommt die Szene, in der die Ratten zum Museum hingehen und man sieht halt erstmal die Menschen, die auf die Ratten drauf gucken und dann sehr eindrucksvoll aus der Rattenperspektive gefilmt.
Ja, und die Leute gucken auch alle irgendwie sehr entsetzt und erschrocken.
Ja, ich weiß nicht. Also ich habe noch nie eine Ratte gesehen, aber wenn vor meinen Augen so eine Ratte auf zwei Beinen und dann auch noch angezogen, da wäre ich auch nicht besonders.
Ja, also Ratten habe ich schon mal gesehen, aber ja, ich glaube, da würde ich auch sehr erstaunt gucken. Wenn auch vielleicht ein bisschen weniger erschrocken, aber gut.
Wobei manche dieser Gesichtsausdrücke in meinen Augen schon ins Overacting tendierten.
Ja, definitiv. Da merkt man halt, dass da die Stars die Puppen sind und nicht die Schauspieler.
Ja, und wahrscheinlich waren die in dem Moment halt auch gar nicht da. Die mussten halt auf nichts reagieren. Ja, so, stell dir mal vor, da ist was, reagier mal.
Ja, definitiv. Nur ohne Greenscreen, wie das heutzutage passiert, sondern einfach nur mit Kamerawinkel getrickst.
Genau. Also, und das waren halt, also entweder waren das irgendwelche Leute, die da rumstanden, oder das sind wirklich alle Leute aus dem Puppenkisten-Ensemble. Abgesehen von Manfred Jenning und Harald Schäfer kann ich die anderen wirklich nicht zuordnen und die machen ja auch ihren Mund nicht auf.
Ja.
Deswegen dementsprechend stimmlich sind das im Puppenkisten-Ensemble gute Schauspieler, aber man weiß nicht, wie das jetzt aussieht, wenn man von denen verlangt, dass sie vor der Kamera stehen.
Nee, ganz und gar nicht, das stimmt. Oder es sind vielleicht einfach so Leute vom HR oder so, die an der Produktion beteiligt waren.
Ja, genau, keine Ahnung. Lichtassistent, Kameraassistent, stell dich mal dahin, mach was.
Ja, genau.
Und dann haben wir ja einen Schnitt rein ins Museum. Und wir bekommen erstmal direkt mit, wie Vater Friedrich Wilhelm seine Kinder erzieht, weil sie sollen sich direkt erstmal die Schuhe abputzen.
Genau, sind ja ordentliche Museumsratten.
Und man ist ja schließlich nicht in der Kiesgrube.
Genau, fand ich auch einen sehr schönen Vergleich, die Kiesgrube. Ja, und man bekommt mit, dass die Museumsratten anscheinend eben nur in Museen Unterschlupf suchen und dafür eben gefährliche Wege zurücklegen müssen, die ja auch wohl sehr weit sind.
Ich fand das eine sehr interessante und auch liebevolle Art, Worldbuilding zu betreiben. Diesen Verweis, dass sie schon in anderen Museen waren und dass sie so gefährlich leben, weil sie immer von Museum zu Museum reisen müssen. Und dass es offenbar auch noch Leseratten gibt, weil die haben es ja so viel angenehmer. Die können immer in ihrer Bibliothek bleiben.
Ja, wobei ich mich da auch gefragt habe, ob da nur Bibliotheken reinzählen oder Buchhandlungen vielleicht auch. Aber gut, das wird nicht weiter erörtert. Und man bekommt ja auch mit, dass sie die Kinder auch in einem anderen Museum geboren wurden. Nämlich im Museum der Heeresgeschichte. Und von daher muss es zumindest das zweite sein, das sie besuchen. Aber dass sie so schnell weiterziehen, daran sieht man dann hinterher wahrscheinlich, dass da auch noch einige Zwischenstationen dazwischen lagen.
Ja, die beiden sind geboren im Heeresgeschichtlichen Museum in Wien. Und das bekommen wir auch noch zu sehen.
Genau, in aber erst Folge
5, glaube ich.
Folge 6.
6? Mhm. Ah, genau. Ja, eine sehr schöne Folge auf jeden Fall. Ich freue mich schon drauf.
Bin auch schon sehr gespannt.
Da bekommen wir dann auch noch Zuwachs, was die Figuren angeht.
Perfekt.
Aber erstmal bekommen wir erklärt, was denn Leder eigentlich ist.
Ja, beziehungsweise erstmal bekommen wir beschrieben, dass wir eben im Ledermuseum von Offenbach sind und das Schulmuseum auch angegliedert ist, obwohl wir von dem leider gar nichts sehen.
Das habe ich auch erst verstanden und habe mir dieselbe Frage gestellt und dann habe ich nochmal zurückgespult und den Untertitel angemacht und es geht nicht um ein Schulmuseum, sondern um ein Schuhmuseum.
Das erklärt natürlich einiges. Davon, also Schuhe bekommen wir gleich direkt am Anfang zu sehen. Das ergibt tatsächlich mehr Sinn, weil wir starten direkt mit 4000 Jahre alten Sandalen.
Ja, und 4000 Jahre alt und immer noch ein Paar wird festgestellt.
Ich finde, da merkt man direkt diesen Augsburger Puppenkiste-Humor eben. Wegen so lange zusammen und immer noch ein Pärchen und so. Diese Wortwitze sind einfach direkt wieder da.
Ja, man merkt aber halt auch, also ich habe im Verlauf der Folge aber auch gemerkt, dass immer wieder Witze aufgetaucht sind, die ich als Kind überhaupt nicht mitbekommen habe. Mhm. Was für mich auch die Puppenkiste ausmacht, dass das Ganze auch so geschrieben wurde, dass man es als Erwachsener noch genießen kann.
Ja, dass man dann nochmal andere lustige Stellen drin findet, die man als Kind nicht gesehen hat.
Oder nicht verstanden hat.
Genau, ja.
Aber dazu kommen wir vielleicht, wenn ich dann im entscheidenden Moment drüber stolpere.
Genau.
Auf jeden Fall ist es sehr praktisch, dass die Söhne in dem Moment dann gleich ausbüchsen, weil das leitet ja immer so schön von einem Schaustück zum nächsten über.
Absolut.
Andernfalls würde wahrscheinlich der Vater vor diesem Schaustück stehen bleiben und erzählen und erzählen. Und das hat der XY gehört und XY war übrigens dies und jenes und kannte Z und Z war verschwägert mit bla 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 und würde nicht mehr aufhören zu reden und dann würde man immer da stehen bleiben und nicht da wegkommen.
Stattdessen schlurft einfach mal ein Sohn mit Sissis Pantoffeln herein oder Schuhen auf jeden Fall.
Nee, da sind wir noch nicht. Erstmal versteckt sich ja der Karl Theodor in diesem riesigen Lederhund.
Ach, stimmt. Ja, genau. Also man sieht sehr viel aus Leder. Eben nicht nur die Schuhe. Reitet da auch schon der andere auf dem Elefant?
Ja, erstmal bekommen wir einen richtig blöden Karlauer serviert. Und zwar erklärt erstmal der Vater lang und breit, dass Leder ja Tierhaut ist, die so gegerbt und bearbeitet worden ist, dass beim Kochen keine Leimabsonderung mehr erfolgt. Und da meint halt dann der Karl Theodor, dass er gerne den sehen möchte, der seinen Geldbeutel kocht.
Ja. Wunderschön.
Und der Vater fragt, warum denn das? Ja, weil die Aktentasche ja nicht in die Kasserolle geht.
Ja. Toll.
Aber da bin ich wieder stutzig geworden, weil dieses Wort, ich weiß nicht, was der Jenning mit diesem Wort hat, Kasserolle.
Ja.
Beim Urmel hat er es auch da, er hat eine Kasserolle auf dem Kopf.
Ja, stimmt.
Ich kenne dieses Wort eigentlich nur aus der Puppenkiste. Ich kenne niemanden, der das sagt. Ich weiß nicht, hat man das früher häufiger benutzt? Ich weiß es nicht.
Ich weiß es auch nicht. Also, ich kenne das wohl, aber so richtig im Alltag benutzen? Nö.
Ich habe dann auch nachgeguckt, ob das vielleicht ein mundartliches Wort ist, aber weder der Duden noch das Grimmsche Wörterbuch geben das so an.
Okay.
Und auch mundartliche Wörterbücher nicht.
Also es ist eher ein allgemeines Wort, das einfach nicht viel verwendet wird. Außer von
Ja, scheint so zu sein. Vielleicht mag er einfach den Klang. Keine Ahnung.
In dem Zusammenhang fällt auch noch ein weiteres schönes Wort, wenn es auch diesmal um eine Beleidigung geht, nämlich Kanaille. Was ich auch so super als Beleidigung finde.
Wer sagt das zu wem?
Boah, ich weiß es nicht. Das habe ich mir natürlich nicht aufgeschrieben. Ich fand nur diesen Ausdruck, so du Kanaille, so wunderschön, altmodisch.
Auf jeden Fall bekommt dann ja der Karl Theodor erstmal vorgeworfen, obwohl er in diesem Armeemuseum geboren ist, hat er überhaupt keine Disziplin.
Worauf er damit, jawohl, Herr General, oder irgendwie sowas antwortet.
Genau.
Wo man direkt seine Herkunft merkt.
Aber der andere Bruder hat sich schon wieder davon gemacht.
Genau, direkt wieder ausgebüxt.
Und spielt jetzt mit besagtem Spielzeugelefanten.
Genau, Krieg. Und reitet darauf. Mhm. Super.
angeblich der Spielzeugelefant von Ludwig dem 15.
Was es nicht alles für berühmte Persönlichkeiten in dem Museum gibt, beziehungsweise Artefakte von denen.
Ich schätze, wenn wir die alle in der Beschreibung verlinken würden, dann hätten wir viel zu tun im Nachgang.
Ja, definitiv.
Ich habe mich in dem Moment gefragt, ob der auf dem richtigen Schaustück da reitet, weil das würde ja bedeuten, dass die Marionetten in Kontakt mit den Museumsstücken getreten sind und man darf ja eigentlich Museumsstücke grundsätzlich nicht anfassen. Oder haben sie dafür dieses Museumsstück nachgebaut?
Das bin ich mir auch nicht sicher, auch bei den Schuhen hinterher nicht, aber die Puppen treten ja schon immer wieder in Interaktion damit. Und dann hätten sie schon einiges nachbauen müssen.
Ja, genau. Auch später diese Schuhe, die er sich da anzieht.
Genau.
Oder ja. Die Hutschachtel.
Ja. Also bei den Stiefeln ganz am Schluss könnte ich es mir vorstellen. Aber ganz hätte ich gedacht, das ist wahrscheinlich sehr schwierig und aufwendig ist, die nachzubauen. Also vielleicht haben sie auch da eine Sondergenehmigung bekommen, dass eben die Puppen mit den Stücken in Kontakt treten und nicht die Menschen. Dass das dann vielleicht geht, weil da vielleicht dann nicht so die Fette und so, die so an der Haut dran sind, übertragen werden.
Und Puppen machen mal weniger was kaputt, aber es ist trotzdem irgendwie sehr risky, würde ich mal sagen. Und wahrscheinlich kommt es dann auch darauf an, womit man so in Kontakt kommt.
Ja, wahrscheinlich.
Wahrscheinlich kann man eher mal auf so einem Spielzeugelefanten reiten, als sich in so ein Bucheinband einrollen.
Ja, das denke ich auch. Also das ist ja vom Zweck her schon robuster. Von daher könnte ich mir das schon vorstellen, dass das das echte Stück war. Was wir auf jeden Fall nach dieser Reitszene lernen, ist, dass Kinder auch gerne mal nur Ohrfeige kassieren, wenn sie ungezogen sind. Wir merken also wieder, in welchem Jahr wir uns befinden. Also das würde man heute wahrscheinlich nicht mehr so drehen.
Nee, das glaube ich auch. Das würde man... Aber wahrscheinlich würde der auf diesem Elefanten auch nicht mehr Krieg spielen, sondern wahrscheinlich eher, also entweder würde er spielen, dass er eine Prinzessin befreit, was wahrscheinlich auch schon hart an der Grenze wäre, von wegen Geschlechterbilder und so.
Hm.
Oder er würde einfach Reiten spielen, aber er würde nicht Krieg spielen. Schon gar nicht gegenüber seinem Vater.
Ja, das stimmt.
Aber auf jeden Fall ist diese Szene... zeigt diese Szene deutlich, dass wir in einem anderen Jahrzehnt sind. Da hast du recht.
Definitiv, ja.
Was wir aber auch jetzt mitbekommen, ist, dass Franz Josef nicht rechnen kann.
Ja, das stimmt. Also da habe ich mich auch gewundert, was der sich da zusammen fabuliert. Irgendwie, ja, plus 150 oder wie und plus so und so viele Jahre. Ach ja, dann sind wir ja dann. Also, sehr wilde Rechenkünste. Aber gut, er wurde halt nicht in einem Mathematikmuseum geboren, ne?
Naja, aber das Museum hat ja, wie wir gelernt haben, auch nichts mit den Eigenschaften zu tun.
Das stimmt. Aber vielleicht hätte er dann wegen frühkindlicher Bildung und so davon profitieren können.
Hätte sein können, ja. Auf jeden Fall verwechselt er immer die Zehner und die Hunderter.
Mhm.
Das liegt wahrscheinlich daran, dass ihm Fressen tausendmal lieber ist als Wissensdurst.
Ja, genau. Hört nur von Wurscht. Nee, sag doch nicht, das ist dir Wurscht. Da muss ich nur wieder an Essen denken.
Was ich dann in der Szene auch sehr schön fand, ist, dass der Papa es offenbar schon so gewohnt ist, dass ihm die Söhne fortlaufen, dass er nicht mal nachguckt, wo denn der Karl Theodor jetzt ist, sondern er sieht ihn nicht, da muss er ja weg sein. Er guckt, obwohl der Karl Theodor direkt hinter ihm steht, aber hinter sich guckt er gar nicht erst.
Nee, also
aus den Augen, aus dem Sinn quasi.
Ich fand auch, er stand quasi eher neben ihm, aber okay, wenn die schon weglaufen. Wird schon wieder auftauchen, so nach dem Motto. Genau, und dann kriegen wir jetzt den Rundgang der verschiedenen Schuhe.
Genau, der nicht fressbaren.
Genau.
Wie betont wird.
Sie werden alle schön vorgestellt. Man sieht sie, Der Friedrich Wilhelm sagt immer so ein paar kurze Absätze dazu, sodass man quasi was dabei lernt. Und dann kommt sein Sohn in den anderen Schuhen angeschlossen.
Ja, wobei ich mich da schon gefragt habe, was da der Mehrwert sein soll. Wenn einem Kind so vor die Nase geklatscht wird, hier Schuhe von Fanny Elsler und hier Schuhe von Zarin Alexandra, damit alleine kann ich jetzt so auch nichts anfangen. Das muss ich mir auch erstmal zusammen googeln. Ich weiß, was ein Schuh ist, ich weiß, was eine Zarin ist. Aber mit dieser speziellen Zarin, da kann ich jetzt auch nichts anfangen. Ja. Dadurch, dass ich noch ein Jahr dazu bekomme, kann ich das ungefähr einordnen. Aber wenn ich jetzt wissen will, was an den Schuhen so besonders ist, das muss ich erstmal Google fragen.
Man kann sich noch denken, okay, boah, sind die alt schon, aber das war es dann auch.
Ja, und dadurch, dass er jetzt 5 oder 6 von diesen Namen hintereinander raushaut, von denen das Kind, wenn es Obermegahammer ist, vielleicht 2 kennt.
Ja.
Weiß ich jetzt nicht, ob das so den Mehrwert hat.
Das habe ich mich auch gefragt. Was jetzt auch so ein bisschen das Ziel des Ganzen war, war es Wissensvermittlung, war es Vorstellung von Museen, wo man mal hingehen könnte. Hat sich mir nicht so ganz erschlossen, muss ich sagen. Vielleicht ist das auch, weil es jetzt nur die erste Folge war, aber war eben für mich irgendwie so eine Mischung daraus. Aber ich weiß nicht, für den Wert, das Museum noch mehr zu besichtigen, hat mir dann auch wieder was gefehlt, so von wegen, oh, da könnt ihr das und das machen. Aber gut, das war vielleicht auch noch zu der Zeit ein anderes Museumskonzept, dass es heute eben mehr so ist mit Erlebnissen und mit mehr Sinnen erfassbar als nur das bloße Angucken von Vitrinen. Das war 67 sicher noch ein anderes Museumskonzept, deswegen kann man da vielleicht auch nicht so das vorstellen, was ich so gedacht habe, was man vorstellen könnte, um den Anreiz, das Museum zu besuchen, zu stärken.
Also ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht eher dazu angeregt wird, dieses Museum nochmal zu besuchen. Also was heißt nochmal, überhaupt mal zu besuchen, wenn man sich für das Thema, das da in dem Museum präsentiert wird, allgemein interessiert.
Ja, das kann gut sein, dass das mehr so darauf gemünzt ist.
Also ich kenne zum Beispiel die Musikinstrumentensammlung, zu der wir ja in einer späteren Folge noch kommen werden. Die habe ich kennengelernt durch die Museumsratten und als ich dann nach Berlin gezogen bin, habe ich gedacht, die muss ich mir unbedingt mal angucken, da sind schöne Stücke und die ist mittlerweile auch deutlich erweitert worden, während andere Stücke, die man in der Folge sieht, mittlerweile im Fundus verschwunden sind, weil es sie doppelt gab oder weil sie nicht mehr aktuell sind oder auch weil sie restauriert werden müssen. So Sachen, die halt in einem Museum immer passieren.
Klar.
Oder weil Leihgaben keine Leihgaben mehr sind, sondern weil der Eigentümer sie zurückhaben wollte. Solche Sachen.
Mhm.
Das war halt ein Thema, für das ich mich interessiert habe und wo ich zum Besuch durch diese Folge angeregt wurde, während ich jetzt mich für Leder eher nicht interessiere.
Ja, muss ich auch sagen. Ich habe auch mal auf der Homepage geguckt, also die haben eben dann auch spezielle Ausstellungen mittlerweile eben auch, nicht nur zum Thema Schuhe, sondern auch zum Thema Mode und so weiter. Und weil meine Frage war jetzt auch erstmal, gibt es das Museum überhaupt noch so? Hätte ja auch sein können, dass das mittlerweile irgendwie aufgelöst, umgezogen, was weiß ich was ist. Aber nein, es gibt es noch in Offenbach. Und ja, die Website sah schon nicht schlecht aus, aber es wäre jetzt auch nicht so das Museum, was ich mir jetzt durch die Museumsratten angucken würde. Aber gut, das ist vielleicht dann einfach nicht unser Thema.
Ja, das denke ich auch. Wahrscheinlich braucht man eine gewisse Affinität dazu.
Genau. Wir sehen ja auch hier nicht nur Schuhe, sondern wir bekommen auch einen Puderzerstäuber vorgestellt, womit sich die beiden Kinder wunderschön einpudern.
Die beiden sind nämlich schon wieder abgehauen.
Ja.
Was in dem Moment aber ganz geschickt ist, dramaturgisch, weil ich denke, wenn der noch weiter Schuhe und Namen aufzählen würde, dann würden zumindest die jungen Zuschauer aussteigen.
Ja, definitiv. Die würden genauso aussteigen, wie jetzt die Rattenkinder tun. Und das ist, glaube ich, ein ganz sinnvoller Schritt, das so zu machen. Und eben mit dem Puderzerstäuber, da kommt wieder so ein witziges Element rein, was eben nicht nur sprachlich funktioniert, sondern auch optisch und genau, einfach so ein bisschen komisch in die ganze Sache reinbringt.
Es wird zwar direkt wieder der nächste Name fallen gelassen, wir erfahren nämlich, es ist der Puderzerstäuber von Friedrich dem Großen. der wohl eher klein war, aber eine große Persönlichkeit.
Genau.
Aber in dem Fall stört dieses Name-Dropping eher nicht, weil man eigentlich Spaß hat an dieser Szene, dadurch, dass dieser Puder durch die Luft fliegt und der Vater mal wieder die Söhne zusammenfaltet.
Genau, und diese Erklärung finde ich dann eigentlich auch wieder sehr kindgerecht, dass man fragt, war der denn überhaupt groß, wenn er doch der Große heißt und so weiter? Weil das ist ja öfters so, dass irgendwie der Große drangehangen wurde an Namen und das ist dann vielleicht ganz sinnvoll, diese Erklärung für Kinder dabei zu haben.
Ja, das finde ich auch. Das ist so ein Beiname, den man an der Stelle vielleicht mal ganz gut erklären kann. Und an dem Beispiel vor allem. Und genau. An der Stelle kam dann als nächstes auch eine dieser Stellen, die ich als Kind so überhaupt nicht mitgekriegt habe. Also ich habe sie natürlich gesehen, aber ich habe sie so nicht wahrgenommen, weil ich den Witz nicht verstanden habe. Und zwar ist hier ein sehr schöner Historikerwitz eingebaut worden.
Mit Napoleon?
Ja, nein.
Okay.
Der Franz Josef möchte wissen, ob der Dings auch eine berühmte Persönlichkeit war. Und er kommt nicht drauf. Er weiß nur, geht mit nah an und hört mit on auf.
Ja.
Und dann versucht ihm sein Bruder zu helfen und nennt erstmal Natron und dann Naphthalin.
Ja.
Wo ich mir so dachte, ah, berühmte Persönlichkeiten? Nee, sind das nicht chemische, chemische Dinge? Bei Natron weiß ich es nicht, ob es nicht nach seinem Entdecker benannt ist, aber Naphthalin war eine berühmte Persönlichkeit. Da ist tatsächlich die Substanz nach dem Entdecker benannt worden.
Ganz heiß.
Genau, heiß. Aber es ist halt nicht heiß im Sinne der Persönlichkeit, die der Franz Josef sucht, weil man weiß natürlich, was er sucht.
Ja.
Und dann die dritte Persönlichkeit, die der Karl Theodor da nennt, ist Nebukadnezar II. Von Babylonien 605 bis 562 vor Christus.
Ja. Wer hätte es nicht daran gedacht?
Mal abgesehen davon, dass dass es weder mit nah anfängt noch mit on aufhört.
Ja.
Habe ich dann auch noch mal nachgeguckt. Diese Daten, die er da hinten dran schmeißt, die stimmen auch noch.
Ja, cool.
Das ist so einfach so ein nerdiger Historikerwitz. Ich finde ihn so endkomisch.
Ja.
Also als dieser Name fiel, hat irgendwas bei mir im Gehirn gejuckt, weil ich dachte, ich kenne diesen Namen irgendwoher. Also es ist der babylonische König, der unter anderem im Alten Testament vorkommt.
Ah, okay.
Und er ist auch in der Germanistik wichtig. Warum muss ich jetzt hier nicht weiter ausführen, weil das dauert sehr lange.
Okay.
Ich, für alle, die es interessiert, droppe ich einfach nur mal das Stichwort Vier-Reiche-Lehre. Könnt ihr dann googeln.
Genau.
Und naja, jedenfalls finde ich das auf jeden Fall aus der Sicht von jemandem, der Literatur und Geschichte studiert, ist das endkomisch, dass man das da so reinschmeißt, wo es überhaupt nichts zu suchen hat.
Nee, aber Hauptsache nochmal was gedroppt.
Ja, genau.
Und mit dem Name-Dropping geht es dann weiter beim Schmuckkästchen von der Frau Medici und Münzkästchen.
Gesundheit.
Genau. Das kommt nämlich immer, wird immer dem Vater gewünscht, wenn er den Namen Medici sagt.
Da ist auch ein schöner Witz über Verbflexion dann drin, weil der Vater auf einmal nicht mehr weiß, was das Präteritum von Niesen ist.
Ja. Auch sehr wild. Der sonst so Gebildete weiß es nicht mehr.
Aber ist dir in der Szene aufgefallen, so ungefähr bei 9 Minuten 2 Sekunden, als sie darüber reden, das Kästchen gehörte Maria Medici, wo warst du, als wir das neulich wiederholt haben, wer das war? Ist dir da dieser Bildfehler aufgefallen?
Nee, tatsächlich nicht. Habe ich wahrscheinlich so weggeguckt.
Ich habe dann tatsächlich in dem Moment die Folge angehalten und habe erstmal meinen Fernseher überprüft, ob mein Fernseher in Ordnung ist. Und dann habe ich die Einstellung von meinem Fernseher überprüft, ob da irgendwas sich zurückgesetzt hat oder ob ein Update reinkam. Und dann erst habe ich das Ganze zurückgespult und mir nochmal 2-3 Mal angeguckt. Und da war es immer an der gleichen Stelle. Und dann habe ich es mir langsam angeguckt. Und da fehlt irgendwie ein Bild. Und das Bild, das danach kommt, hat einen fetten weißen Fleck und ist so ein bisschen verrutscht.
Oh ja, ich sehe es gerade.
Und das ist, 2 Bilder sind natürlich viel zu kurz, um das bewusst wahrzunehmen.
Ja.
Weil wir laufen ja irgendwie, ich weiß nicht mit wie viel, 14 Bildern in der Sekunde im Fernsehen in den 60ern.
Das weiß ich auch nicht, da bin ich überfragt. Aber ja, also... Aber wenn man noch mal drauf achtet und es guckt, ja, es ist auf jeden Fall dann ein ordentlicher weißer Fleck. Auf einmal im Bild.
Aber auf jeden Fall betrifft es nur das Bild und nicht den Ton, also.
Ja, der läuft ganz normal weiter.
Es wäre auf jeden Fall interessant, da mal das Negativ zuzusehen.
Was damit passiert ist, ja.
Ich fürchte aber nur, das wird niemals passieren. Niemals nicht.
Leider wohl weniger, ja. Schade.
Aber ich kenne solche Flecken aus der Dokumentation Finding Metropolis. Also da haben sie gezeigt, wie sie das negativ restauriert haben. Mhm. Und da waren auch überall solche Bildfehler zu korrigieren mit unruhigem Bildstand und Ölflecken und Staub und alles. Und das sah sehr ähnlich aus. Nur dass es da halt überall war und nicht nur an so einer kleinen popeligen Stelle.
Ja, dann...
Also warum da ein Schnitt ist, weiß ich nicht. Aber das Weiße wird wahrscheinlich auch irgendwie fett sein oder so. Irgendwas Schmieriges.
Könnte ja gut sein. Wahrscheinlich irgendwie sowas, was da drauf gekommen ist, bevor es digitalisiert wurde.
Was ich mir nicht erklären kann, ist, warum man sowas auf so einer Sendekopie nicht korrigiert. Weil die Fassung, die wir uns ja angeguckt haben, ist ja nicht vom Negativ abgezogen, sondern von der Sendekopie, soweit ich weiß. Eben.
Ja. Und gerade da hätte man es ja nochmal korrigieren können. Also, sehr seltsam.
Müssen eigentlich sogar, wenn du mich fragst.
Ja.
Na, jedenfalls hat der Karl Theodor erstmal eine gute Ausrede dafür, warum man mit dem Namen Medici nichts anfangen kann. Er war nämlich krank, als sie das wiederholt haben.
Ja, der Arme. Vielleicht deswegen auch die Assoziation mit Gesundheit.
Na, die kommt ja von seinem Bruder.
Ja, aber vielleicht, ne, Medici, krank, weil mein Bruder war ja krank.
Ach so, ja.
Ich weiß nicht, vielleicht ist es noch ein bisschen weit hergeholt. Wer weiß das schon. Wahrscheinlich dann doch über nur den Namen.
Dann das nächste Stück, was wir da sehen, dieser kleine Odienkasten. Ich finde, da wird ein bisschen genuschelt.
Ja.
Hast du verstanden, wo der herkommt? Ich nicht.
Nee, ich nicht.
Ich habe verstanden, was es ist.
Genau.
Und dass es irgendwo auskommt und dass es von ungefähr 1650 ist. Aber wo es herkommt, das hat der Walter Oehmichen ein bisschen vernuschelt, finde ich.
Ja. Und irgendwie ging um Silbermedaillen.
Ja, stimmt. Aber ob sie da eine Silbermedaille drin hatte.
Ja, wie man jetzt da auf Silbermedaille kommt, weiß ich auch nicht, aber...
Der Franz Josef war doch der Meinung, diese... Ich habe ihren Namen nicht aufgeschrieben. Die Dame, der das gehört hatte, wäre Olympiateilnehmerin im Kugelstoßen gewesen.
Ja, stimmt, aber... weiß nicht, gab es da mal eine Kugelstoßerin, die so ähnlich hieß? Keine Ahnung.
Das hätte ich vorher googeln müssen.
Ja.
Aber jetzt habe ich mir ihren Namen nicht aufgeschrieben.
Aber wir kommen ja dann weiter zu einem Münzkasten, der dann auch das letzte dieser Kästchen, sage ich mal, Kästchenausstellung, Kästchenbereich beschließt.
Na, aber vorher bekommen wir noch eine sehr nützliche Erläuterung, die ich mir eigentlich schon ein bisschen früher gewünscht hätte. Also... Ich als jemand, der häufiger Dokumentationen guckt und der ein bisschen vertraut ist mit Geflogenheiten in Dokumentationen etc., ich brauche das nicht, aber ein Kind kann diese Erörterung ganz gut gebrauchen. Und zwar sagt er über diesen kleinen Odienkasten, sagt er circa 1650 und dann kommt vom einen die Nachfrage 1650 Mark.
Ja.
Und daraufhin kommt die Erläuterung, wenn ich eine Zahl sage, meine ich immer die Jahreszahl.
Stimmt.
Und diese Erörterung wäre wahrscheinlich für einen ungeübten Fernsehzuschauer, also sprich für ein Kind, schon deutlich früher angebracht gewesen. Mhm. Weil er ja vorher schon mit Jahreszahlen um sich geschmissen hat, wie nicht. Also.
Ja, das hätte am Anfang kommen müssen, das stimmt, da gebe ich dir vollkommen recht. Hat mich auch was irritiert, warum das jetzt gerade an der Stelle kommt.
Es passt als Witz an die Stelle ganz gut, aber die Erörterung, dass man mit Zahlen immer Jahreszahlen meint, wäre, wenn man sie denn schon einbringt, am Anfang am besten gebracht.
Ja, definitiv. Weil so, wenn es jemand von den Kindern wirklich nicht wusste, hat es wahrscheinlich schon nachgefragt und es erklärt bekommen. Ein bisschen strange.
Ja, so, und dann sehen wir den Münzkasten, den du schon erwähnt hast.
Genau.
Weil nämlich die beiden jetzt Hund und Katz spielen.
Ja, super.
Ich finde auch die Bemerkung sehr schön. Was, da hatten die Hunde schon erfunden?
Ja, wunderschön. Also sie kommen darauf wegen dem Halsband. Aber dass dann Hunde erstmal erfunden werden mussten, ist natürlich auch wieder sehr schön, sehr kindliche Logik.
Naja, du musst ja auch erstmal Handys erfinden, damit du Handyhüllen brauchst, ne?
Das stimmt, ja, unter der Logik. Das stimmt natürlich. Ja, und dann gucken sie sich nicht nur das an, sondern laufen dann durchs ganze Museum. Das heißt, man bekommt auch mal so einen Einblick von dem Aufbau, wie das da aussieht. Das fand ich eigentlich ganz schön. In dieser musikuntermalten Montage. Dass man sich wirklich mal tatsächlich nicht nur so auf ganz einzelne Stücke fokussiert, sondern dass sie da wirklich mal komplett durchs Museum laufen und man sich mal so ein Bild verschaffen kann.
Ich finde auch die Musik sehr schön, die dafür geschrieben worden ist. Ich weiß leider überhaupt nicht, wer die Musik geschrieben hat.
Das weiß ich auch nicht. Steht, glaube ich, auch am Ende leider nicht drin.
Nee, habe ich leider nicht gesehen. Ist gut möglich, dass es einer der üblichen Verdächtigen ist. Kann aber auch jemand anders gewesen sein.
Also es hört sich schon sehr puppenkistig an, von daher.
Was man in dieser Totalen aber auch sehr gut sieht, ist, wie klein diese Marionetten vor einer realen Kulisse erst werden, ne?
Ja, aber es passt eben zu den Ratten dann auch, wirklich, ne?
Ja, das stimmt.
Und dann kann man auch mal die Stücke, die man so sieht, in Größenverhältnisse setzen.
Ja.
So.
Und dann am Schluss von dieser Kamerafahrt bekommen wir dann auch nochmal eine sehr schöne Verknüpfung von der Handlung der beiden mit der Musik, als sie auf diesen Trommeln hüpfen.
Ja, genau. Das war super. Habe ich auch gedacht. Also es passt halt zu dem Leder und so. Und dann, dass sie da genauso dann mit den Trommeln auf den Trommeln rumhüpfen, war sehr passend. Genau. Und dann sind wir bei den Bucheinbänden angelangt, wo wir verschiedene aus Leder sehen.
Mein erster Impuls war ja zu denken, dass das Paravents wären.
Ja.
Bis dann mir auf die Bemerkung vom Rattenvater, dass wir bei den Bucheinbänden sind, wieder eingefallen ist, ach, wir sind ja in der realen Kulisse.
Ja, genau. Das heißt, die Größenverhältnisse wieder im Kopf anpassen.
Genau.
Und dann wären das vielleicht für Puppenhäuser, wären die noch einigermaßen geeignet als Paravents, aber sonst.
Sie haben sich aber auch gerade die Bucheinbände ausgesucht für den Establishing-Shot, die aussehen wie Paravents.
Ja, absolut. Also ich dachte auch erst, was sind das denn? Weil man auch erst so komisch aufgestellte sieht, dachte ich, sind das jetzt Spielkarten oder so? Dann, nee, Paravents und dann, ach, Bucheinbände. Und dann sieht man ja auch welche mit Inhalt drin, sag ich mal, also wirklich Bücher. Und dann wird es einem natürlich auch sehr deutlich.
Ja, und dann bekommen wir mal wieder eine schöne lange Reihe an Namen vor den Latz geknallt. Also ein Kardinal, zwei Könige, dann eine Königin, dann noch ein König und dann ein Papst.
Ja, also von allem was dabei, quasi.
Wobei ich den Kardinal auch erst googeln musste.
Ja, den kennt man wahrscheinlich dann nur, wenn man irgendwie lokal da in der Gegend sich auskennt.
Man findet ihn auch unter dem Namen, den er da nennt, gar nicht.
Ach, sondern?
Also er sagt ja Scipio Borghese und Google kann damit was anfangen, aber tatsächlich sagt Wikipedia mir dann, dass der Name eigentlich laut Scipione Borghese.
Ah, okay.
Also entweder stand das falsch im Drehbuch oder Walter Oehmichen hat da wieder was vernuschelt und die letzte Silbe verschluckt.
Könnte natürlich auch sein. Das wäre nicht ganz ungewöhnlich.
Das wäre aber sehr schade, wenn er da so viel nuschelt. Also das kenne ich irgendwie gar nicht von ihm.
Ja, oder irgendwie falsch recherchiert, kann natürlich auch sein.
Das wäre dann aber eher falsch recherchiert vom Museum, oder? Also die müssten sich doch eigentlich auf die Informationen des Museums beziehen.
Ja, oder irgendwie Übertragungsfehler von dem, was das Museum denen gesagt hat und wie sie es dann ins Drehbuch geschrieben haben für die Tonaufnahmen oder so.
Ja, das kann natürlich auch sein. So.
Also wir werden es nicht mehr nachvollziehen
können. Kopistenfehler.
Genau. Irgendwie sowas vielleicht. Von den Bucheinbänden kommen wir zu den Futteralen, wo natürlich kein Wort Witz bezüglich Futter und Aal ungenutzt bleibt.
Immer diese Karlauer.
Ja, es geht halt nicht ohne.
Schrecklich. Ich musste aber tatsächlich auch das Wort Futteral erstmal nachschlagen.
Ja, da habe ich auch gedacht, es wäre schön gewesen, das zu erklären für Kinder, was es denn bedeutet. Ich meine, man kann das nicht so grob erschließen, aber
ich weiß nicht, ob das damals gebräuchlicher war, das Wort, oder ob vielleicht in dem Fall einfach dann von den Kindern mal eine kleine Transferleistung erwartet wird. So, wir zeigen euch jetzt mal Futterale. Mhm. Erschließt euch doch mal selber, was das ist.
Könnte natürlich auch sein.
Jedenfalls sagt der Duden mir, dass ein Futteral eine der Form angepasste Hülle ist.
Ja, also man sieht ja verschiedenste Dinge, für die es Futterale gibt. Und deswegen vielleicht, dass da die Kinder die Transferleistung bringen. Okay, das ist wohl irgendwas, wo man Sachen drin verstaut oder aufhebt. Oder was man halt irgendwie als Schutzhülle drum macht.
Also das, was man zum Beispiel vom Optiker immer mitbekommt, wo man die Brille reintun kann, das könnte man als Futteral bezeichnen.
Genau. Also man sieht ja für Besteck und für ein Einhorn, Horn. Wobei das natürlich dann
das gut fand ich eine sehr schöne Dreingabe.
Ja, das stimmt. Also es ist natürlich gut, dass dann schön erwähnt wird, dass es natürlich in Anführungsstrichen zu sehen ist.
Aber ja. Es ist natürlich kein Einhornhorn, sondern der Zahn des Narwales.
Genau.
Wobei, ich erinnere mich, dass das gar nicht das einzige Museum ist, das sowas ausstellt. Mhm. Als Einhornhorn in Anführungszeichen, sondern irgendein Museum, das lauter Skelette ist das das Naturkundemuseum hier in Berlin?
Das weiß ich nicht.
Jedenfalls irgendein Museum mit lauter Riesenskeletten stellt auch so ein Einhornhorn aus.
Ah.
Und hat eben auch dann irgendwann, als dann halt endlich mal klar war, es gibt keine Einhörner, Leute, beruhigt euch mal, haben sie dann endlich mal drunter geschrieben, Klammer auf, Zahn des Narwales, Klammer zu.
Na, immerhin. Ja, ich hatte es nun mal so gesehen, also als komplettes Einhornskelett tatsächlich, aber das war eine Ausstellung über Original und Fälschung und so und wie man sich Sachen früher vorgestellt hat und wie sie aber tatsächlich sind. Und da war eben, dass sie das Skelett eben so angeordnet hatten und dann kam dann ein Horn raus, aber in Wirklichkeit war es eben irgendwie ein Narwal oder sie haben da Sachen zusammengemixt und so. Da war dann zum Beispiel auch eine Sache, die sie erst als Henkelkrone identifiziert hatten und später haben sie dann festgestellt, okay, das war einfach nur oben das Teil von einem Eimer. Also das war schon eine sehr witzige Ausstellung, sehr interessant.
Was ist eine Henkelkrone?
Ja, sie dachten halt, es wäre so eine Krone, die irgendwie oben noch so ein Bügel drüber hat, quasi. Also so längs über den Kopf. Aber es war halt nur oben irgendwie das Metallene eingefasst und der Henkel von einem Eimer. Ja. Also da können halt auch Fehler passieren. Das fand ich dann ganz interessant, das mal so in der Ausstellung zu sehen. Und ja, da darf natürlich dann ein Horn nicht fehlen. In so einer
das
Ausstellung.
Das hätte ich, glaube ich, gerne gesehen.
Ja, das war ziemlich cool.
Ich finde auch schön, wie hier vorher nochmal der Zuschauer schön aufs Glatteis geführt wird. Und zwar wird da so eine schöne Reihe aufgebaut, so eine Spannungs- Kette quasi, weil das erste Futteral ist aus dem 17. Jahrhundert und das zweite ist aus dem 16. Jahrhundert und das dann aus dem 15. und dann aus dem 14. Und dann habe ich im Kopf schon gesagt, ah, dann ist das nächste sicher aus dem 13. Und das gleiche sagt dann auch Karl Theodor.
Ja, ja, genau, der sagt auch aus dem 13. Jahrhundert.
Aber es ist nicht. Das Brillenfutteral, das wir dann sehen, ist wieder aus dem 15. Jahrhundert.
Genau. Da sieht man sogar das Schildchen daneben. Das ist aus dem 15. ist, meine ich.
Ich habe das Schild gesehen, aber ich konnte es tatsächlich nicht lesen.
Ja.
Und dann bekommen wir noch eine aus kindlicher Logik heraus sehr gute Frage gestellt, nämlich, Vater, warum gibt es eigentlich kein Rattenfutteral?
Ja, genau.
Warum? Na, fürs Rattenfutter.
Ja, Rattenfutter, Futteral, ja. Und dann ist natürlich der Bruder wieder abgehauen. Und es heißt Franz Josef suchen. Und wo ist er? Hat sich's gemütlich gemacht in einer Hutschachtel. Und zwar nicht von irgendwem, sondern wohl von Goethe. Und schläft da wohl und macht ein Nickerchen. Man hört ihn auf jeden Fall schön schnarchen.
Ja. Aber dem Vater gefällt es überhaupt nicht. Nicht nur, weil er schon wieder ausgebüxt ist, sondern man ja sich nicht an Museumsstücken vergreifen darf und schon gar nicht an Goethes Hutschachtel.
Nee, eben. Und ich glaube, er ist auch nicht so erfreut darüber, dass die erste Frage lautet, gibt's Frühstück?
Ja, er denkt schon wieder ans Fressen. Mhm. Aber stattdessen muss er erstmal die Frage beantworten, wer denn Goethe war.
Genau.
Und bekommt, alles, worauf er kommt, war Erfinder des Dieselmotors.
Genau, und Kumpel von Schiller oder so.
Ja, das sagt dann sein Bruder.
Genau. Dicker Freund, sagt er ja. Wo dann natürlich erstmal ein Vortrag über Goethe sich anschließt.
Und der Vorschlag vom Vater kommt, mal das Goethe-Museum zu besuchen, das läge in Frankfurt.
Genau, da sind sie ja dann ganz in der Nähe.
Mhm. Wo man heute natürlich sagen würde, Frankfurt am Main, aber zu dem Zeitpunkt war ja die Spezifizierung nicht nötig, da man ja nach Frankfurt oder nicht einfach so gehen konnte, weil Richtig. Da war ja eine Riesenmauer dazwischen.
Eben. Und dass da selbst Ratten nicht einfach so durchkommen, war damals, glaube ich, auch klar.
Heute geht das wieder, aber damals ging das damals eben nicht.
Genau. Da war ein Ende dessen auch nicht absehbar.
Nee.
Genau, und wir kommen dann endlich zur Aktentasche von Napoleon. Und das Rätsel, welche berühmte Persönlichkeit mit NA am Anfang es doch sein könnte, ist endlich gelöst.
Na, da sind wir noch nicht ganz. Erstmal kriegen wir noch einen kleinen philosophischen Vortrag und wir machen einen Umweg über den Tiroler Pfannkuchenkoffer.
Ach ja, der Tiroler Pfannkuchenkoffer, wer kennt ihn nicht? Zumindest riecht er nach Pfannkuchen.
Aber vorher finde ich auch sehr schön, wie der Vater philosophiert über Haben und Nicht-Haben. Wobei ich finde, das ist dann doch nicht mehr so ganz kindgerecht.
Nee, finde ich auch. Also das habe ich auch gedacht dabei, das ist sehr... Erfordert schon eine gewisse Denkleistung, die ich Kindern nicht unbedingt so zutrauen würde.
Ich bin da als Kind auch schon immer so nach so ein, zwei Sätzen bin ich ausgestiegen. Mittlerweile kann ich das verstehen, aber auch nur, wenn ich die ganze Zeit konsequent mitdenke. Wenn ich da nur so mit halbem Ohr zuhöre,
nee, das keine ist nicht Chance. So nebenbei.
Ist aber wahrscheinlich auch nicht für die Kinder geschrieben.
Würde ich auch von ausgehen, dass das eher wieder eine Zeile oder ein Absatz ist, der sich an das erwachsene Publikum richtet.
Dafür ist er mir aber eigentlich in einer Kindersendung fast schon zu lang.
Definitiv, also auch sehr präsent irgendwie vorgetragen. Nicht so in so einem Nebensatz. Und deswegen, ja.
Und da durchsteigen halt auch die beiden Jungs schon wieder auf halber Strecke auf und aus und gehen zum Tiroler Pfannkuchenkoffer.
Genau. Wo dann auch wieder eben Napoleon. Nee, Karl Theodor heiße ich. Und ja, jede Menge von Pfannkuchen geredet wird.
Ja, auch die sehr schöne Frage. Der Vater sagt, da war noch nie ein Pfannkuchen drin. Hast du denn damals schon gelebt? Nein, natürlich nicht. Ja, dann kannst du auch nicht gesehen haben, wie man damals die Pfannkuchen reingetan hat.
Genau. Und wo verwahrt man eigentlich alte Pfannkuchen? Ist natürlich auch eine wichtige Frage.
Natürlich im Pfannkuchenmuseum.
Ja, richtig. Ob man denn da mal hingehen kann. Aber dann darf man die Pfannkuchen ja nicht essen.
So weit hat er, glaube ich, nicht gedacht.
Ja, ich glaube auch nicht. Ich glaube, bei Pfannkuchen hat der Denkprozess aufgehört. Genau, aber dann kommen wir eben zu Napoleons Aktentasche. Und nicht nur seine Aktentasche, sondern auch sein Fernrohr. Was natürlich auch direkt ausprobiert werden muss. Aber es bedarf anscheinend doch einer Erklärung, wie man denn wohl ein Fernrohr benutzt.
Ja, weil sie wollen prompt auf beide auf einmal durchgucken.
Ja, und jeder von einer Seite. Das klappt, wie man sich vorstellen kann, nur so mittelgut.
Sie werden dann auch direkt vom Nachtwächter unterbrochen.
Eben, der eben erscheint und das heißt, sie müssen jetzt flüchten und sich verstecken. Und da kommt ihnen die Indianerabteilung genau recht. Auch etwas, was man heute sicherlich anders nennen würde. Aber zu dieser Zeit eben diese Bezeichnung trug.
Ganz bestimmt. Ich bin mir auch nicht sicher, ob man überhaupt so eine Abteilung noch einrichten würde.
Ja, wahrscheinlich nicht. Oder man würde es halt anders konzeptionieren.
Auf jeden Fall. Mindestens das.
Es wird ja auch Sitting Bull und so genannt, dass man das eben gleichsetzen würde mit Herrschern aus anderen Gebieten, denke ich. Und ja, auch zu Recht.
Das denke ich auch. Also, es ist schon, der Blick auf die indigenen Völker ist hier schon sehr,
Eurozentrisch?
Eurozentrisch war nicht das Wort, was ich suche, aber es trifft es auch sehr gut. Was ich meinte, war kolonialistisch.
Ja.
Sowohl aber das.
Als auch.
Wir kommen ja auch nochmal ins Überseemuseum, da wird das Ganze noch deutlich sichtbarer.
Ja, das habe ich mir gedacht, dass das noch da deutlich mehr ein Thema sein wird.
Der Nachtwächter macht ja dann das Licht aus und dreht seine Runde. Die Frage, warum war das Licht überhaupt noch an?
Ja, habe ich mich auch gefragt.
Und dann sieht man, wo die drei sich versteckt hatten.
Genau.
Und zwar hatte der Vater sich in so einem großen Kopfschmuck versteckt.
Mit dem Fernrohr. Und hatte da alles beobachtet.
Also bei dem bin ich mir ziemlich sicher, dass sie den nachgebaut haben.
Ja.
Weil der doch ziemlich ruppig damit umgeht.
Ja, da kann ich mir nicht vorstellen, dass das der Originale ist. Dass sie das damit haben machen lassen. So wie der da drin rum vorwerkt. Ansonsten haben wir noch etwas, das als indianische Kindertage bezeichnet wird. Und ja. Die Jungs sind natürlich wieder abgehauen.
Genau, weil der Pfeilköcher von Sitting Bull ist auch leer.
Genau, mal wieder abgehauen.
Ja, die sind schon weitergegangen zum Schattentheater.
Genau, das wird auch so ein bisschen mit so asiatischer Musik eingeleitet, finde ich. Da kriegt man schon so ein bisschen so einen Vorgeschmack.
Ich kenne mich tatsächlich mit so Musik aus dem asiatischen und auch aus dem arabischen Raum gar nicht aus. Deswegen kann ich diese Musik überhaupt nicht zuordnen. Allerdings, was mir aufgefallen ist, ist, dass sie für alle drei Schattentheater, die sie da zeigen, dieselbe Musik spielen.
Ja, das stimmt.
Obwohl ich doch stark bezweifeln würde, dass chinesische, japanische und türkische Musik die gleiche
absolut. Also gerade japanisch, chinesisch könnte man ja noch sagen, ist so asiatisch vielleicht, könnte man noch über dem Überbegriff zusammenfassen, aber türkisch halt nicht mehr. Türkisch,
also japanisch und chinesisch haben sich immer schon mal gegenseitig beeinflusst, einfach dadurch, dass sie sich immer gegenseitig, also vor allem die Chinesen, die Japaner immer mal wieder besetzt hielten, aber vor allem der Unterschied zwischen der türkischen und der chinesischen und japanischen Kultur auf der anderen Seite müsste ja schon eigentlich hörbar sein.
Ja, definitiv. Das denke ich mir eben auch. Also es ist so ein bisschen schade, dass da alles eins gemacht wurde.
Aber wahrscheinlich hat man da einfach irgendwelche Musik aus dem Archiv genommen, wo man gedacht hat, das klingt irgendwie fremd für europäische Ohren und das passt so halbwegs auf alles drauf. und hat sich gar keine Mühe gemacht zu gucken, wo das herkommt. Also mich würde nicht mal wundern, wenn das in Wahrheit weder noch ist, sondern vielleicht indische Musik oder iranische.
Ja, das stimmt. Wobei ja auch auf das chinesische Theater die meiste Zeit verwendet wird.
Ja, und das stimmt. Das
türkische wird ja zum Beispiel auch nur so überflogen.
Ja, weil er da schon wieder feststellen muss, dass ihm eh wieder keiner zuhört.
Ja. Wo ich auch, ja, Gruzi-Türken finde ich auch einen sehr seltsamen Ausdruck, aber...
Ich glaube, den benutzt man heute auch nicht mehr. Ich weiß nicht, ob der einfach aus der Mode gekommen ist oder ob das auch irgendwas mit so Kultur, also von wegen sagt man nicht mehr, darfst du nicht sagen, zu tun hat. Auf jeden Fall sagt man das nicht mehr.
Nee, definitiv nicht. Also, ist auch nichts schade dran, dass das verloren gegangen ist.
Muss ich in meinem Wortschatz auch nicht haben, vermisse ich da nicht.
Genau.
Aber trotzdem finde ich es schade, dass man dieses Schattentheater nicht länger sieht, weil es sind sehr schöne Schattentheater.
Finde ich auch. Also das ist vor allem so die Erklärung, was sieht man da jetzt und so, finde ich auch sehr kindgerecht. Und kann ich mir eigentlich vorstellen, dass da auch alle Spaß dran haben, das dazu zu schauen, was da dargestellt wird und so weiter.
Das denke ich auch. Aber die Jungs haben ja schon was viel, viel Tolleres entdeckt. Zumindest was, was sie viel toller finden.
Genau. Große Stiefel.
Ja. Stiefel, die sogar größer sind als sie. Also sie nennen sie 7-Meilen-Stiefel.
Genau. Sie haben beschlossen, dass es 7-Meilen-Stiefel sind. Also sind es jetzt 7-Meilen-Stiefel.
Auch wenn der Vater darauf besteht, dass es eigentlich Stangenreiterstiefel sind.
Ja, und handangefertigt, immerhin.
Aber die Kinder bestehen darauf, dass das 7-Meilen-Stiefel sind und man braucht ja nur den richtigen Spruch, um sie dazu zu kriegen, sie dahin zu bringen, wo sie hinwollen.
Ja, auch interessant, dass sie den auch mehr oder weniger sofort wissen. Also klar, erstmal natürlich einen falschen Spruch ausprobieren, aber dann...
Das war ein sehr, sehr schöner Wortwitz. Der Franz Josef schlägt vor Ene, Bene, Tintenfass und dann sagt sein Bruder, nein, das ist der Falsche, dann landen wir ja im Tintenmuseum.
Genau.
Da wollen wir ja nicht hin.
Nee, genau. Aber er selber weiß auch keinen.
Und, aber zumindest diese Stiefel müssen ja jetzt, entweder sind das Stücke, die überhaupt nicht in diesem Museum waren oder es sind wenigstens Nachbildungen, weil sie werden ja von denen mitgenommen.
Ja, eben deswegen.
Und die tauchen ja auch in späteren Folgen immer wieder auf.
Ja, weil bei den Stiefeln reicht ja auch dann Kitzeln, dass sie sich fortbewegen. Und man kriegt schon einen kleinen Ausblick, dass es wohl jetzt nach Nürnberg geht.
Ja, weil die Jungs wollen gerne in ein Museum mit Essen. Also wenn sie da Nürnberg fallen lassen, kann man sich denken, dass die da an Lebkuchen denken.
Genau.
Aber der Vater meint, das ist ja ganz schön weit zu laufen.
Aber ja nicht in 7-Meilen-Stiefeln.
Genau.
Und dann kitzelt der Vater die Stiefel und sie marschieren zur Tür hinaus.
Genau. Oder man könnte eigentlich auch sagen, sie fahren, weil ich finde, es sieht ein bisschen aus, als hätten die ein Fahrwerk unten drunter, oder?
Ja, sie schlurft auf jeden Fall. Also sie bewegen sich nur so quasi vorgeschoben vorwärts. Mhm.
Ja, genau. Deswegen dachte ich, vielleicht haben die ein Fahrwerk unten drunter.
Ja, aber ich bin mir sicher. Dafür funktioniert das Anhalten auch zu gut, finde ich. Aber ich habe dann auch überlegt, ob sie es mit Fäden gemacht haben oder so.
Mhm.
Aber ja, sie stiefeln dann eben auf die Straße hinaus und die Leute gucken wieder erschrocken, weil da herrenlose Stiefel sich fortbewegen. Und es wird rausgezoomt und man hat wieder nicht die schöne Kiste, die sich schließt, sondern wir sehen einen Bilderrahmen, in dem jetzt auch der Abspann eingeblendet wird.
Genau. Und wir bekommen noch zu sehen, dass wir hier mit einem ähnlichen Produktionsteam gearbeitet wurde wie bei den erzählenden Produktionen. Also wir haben hier Produktionsleitung Josef Göhlen, dann haben wir Manfred Jenning beim Drehbuch, dann haben wir Margot Schellemann beim Schnitt. Wir haben die Produktion auch beim Hessischen Rundfunk. Also die Besetzung war in vielen Positionen die gleiche. Genau. Also in den Schlüsselpositionen zumindest.
Ja, da hat sich nicht viel getan. Und damit haben wir zum ersten Museumsbesuch auch abgeschlossen.
Ja, mit einem ziemlich abrupten Ende, finde ich.
Ja, Ich dachte auch, okay, ja, wir haben uns jetzt alles angeguckt, wie schön, jetzt ziehen wir weiter oder so, aber kam gar nichts in die Richtung.
Andererseits, woran will man das halt auch messen, ne? Wir sind ja selber nicht in diesem Museum und können irgendwie mitbekommen, wo wir schon waren und wo wir noch nicht waren.
Das stimmt. Man weiß natürlich nicht jetzt, haben die sich nur einzelne Sachen rausgepickt oder, also klar werden sie nicht die ganze Ausstellung gezeigt haben, aber ja, man weiß nicht, was es sonst noch so vielleicht zu sehen gibt. Das muss man dann eben, wenn es einen interessiert, dann selber herausfinden bei einem Besuch wahrscheinlich.
Wahrscheinlich. Und wahrscheinlich ist das abrupte Ende auch ein Stück weit mit der Tatsache geschuldet, dass wir hier eben die Handlung eigentlich nur als Stütze für den Museumsbesuch benutzen.
Wahrscheinlich, ja.
Also die Handlung ist nur sekundär und wahrscheinlich wurde ihr deswegen auch weniger Aufmerksamkeit geschenkt.
Könnte ich mir vorstellen, ja.
Was jetzt nicht unbedingt heißt, dass sie keinen Spaß macht.
Nein, nein, absolut nicht. Also ich fand das sehr interessant. Ich fand es auch ein interessantes Konzept. Und ja, ich bin mal gespannt, wie sich das dann weiter vorzieht in den anderen Museen.
Ja, da bin ich auch gespannt. Also ich bin vor allem gespannt, was wir dann so draus machen, weil die Tatsache, dass das Konzept so anders ist, stellt ja uns jetzt auch vor einige Herausforderungen, weil wir uns ja eigentlich immer an der Handlung so schön langhangeln.
Absolut.
Was meinst du, haben wir es gut hinbekommen heute?
Ich denke schon. Wir sind, glaube ich, nicht so sehr auf die Details eingegangen, aber haben uns doch einen guten Überblick über die Folge verschafft.
Na, dann können wir ja in 2 Wochen weitermachen.
Genau. Wir hören uns dann.
Dann hoffe ich, dass ihr auch wieder dabei seid. Bis dann.
Tschüss.
Die verwendeten Geräusche stammen von der Website salamisounds.com. Der Podcast Kiste auf ist ein reines Hobbyprojekt. Wir wollen mit diesem Podcast kein Geld verdienen und haben keinerlei Verbindung zur Augsburger Puppenkiste oder zum Hessischen Rundfunk. Wenn ihr über uns auf dem Laufenden bleiben wollt, besucht uns auf YouTube, Twitter oder Instagram.